zu politisch motivierten Straftaten im Lande geäußert. Und Kerstin Reinsch hat das Ganze jetzt in den Nachrichten.
In Brandenburg sind im vergangenen Jahr deutlich mehr politisch motivierte Straftaten registriert worden. Laut Innenministerium ist die Zahl um fast 70% gestiegen. Hanno Christ, RBB 24, Landespolitik.
6.813 Fälle von politisch motivierter Kriminalität zählt das Innenministerium für das vergangene Jahr. Die allermeisten davon, mehr als 3.600, mit rechtsextremem Hintergrund. Das ist im Vergleich zum Jahr 2023 fast eine Verdoppelung. Der überwiegende Anteil der Straftaten seien Propagandadelikte, wie das Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole, heißt es. Einen noch steileren Anstieg registriert die Polizei bei linksextremen Straftaten um 114% im Vergleich zu 2023. Hier allerdings auf weitaus niedrigerem Niveau. Das Ministerium spricht von einem Anstieg in allen Bereichen politisch motivierter Kriminalität. Rechtsextremismus aber bleibe das weitaus größte Problem.
Die Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg verzögern sich weiter. Laut Autobahn GmbH muss die Brücke nochmal abgestützt werden. Geplanter Beginn des Rückbaus ist nun heute Abend. Ursprünglich sollten die Arbeiten am Mittag beginnen. Wie RBB-Reporter berichten, stehen mehrere Bagger mit hydraulischen Greifern bereit. Sie sollen einzelne kleinere Betonteile herausnehmen. Geplant ist, in den kommenden Tagen und Nächten durchzuarbeiten. Wenn alles nach Plan läuft, dauern die Arbeiten bis zum 25. April. Drei Tage später sollen dann die S-Bahn-Züge der Ringbahn wieder durchfahren können. Die EU-Finanzminister stimmen sich in Warschau darüber ab, wie die Mitgliedsländer auf den Zollkonflikt mit den USA reagieren sollen. Bundesfinanzminister Kukies sagte zum Auftakt, er erkenne klare Signale aus Washington, dass die negative Reaktion der Märkte verstanden worden sei. Aus Warschau Jakob Mayer.
Auch der Gastgeber, Polens Ressortchef Andrzej Domański, nannte die von der US-Regierung verhängte sogenannte Pause im Zollkonflikt einen ersten Schritt in die richtige Richtung. Diese 90 Tage müsse die EU jetzt klug nutzen. Mehrere Minister unterstützten den Kurs der EU-Kommission, die Washington weiter Verhandlungen anbietet, aber gleichzeitig Gegenmaßnahmen nach wie vor nicht ausschließt. EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis verwies darauf, dass die USA weiterhin pauschale Zölle von 10% verlangen und noch höhere Aufschläge auf EU-Einfuhren von Stahl, Aluminium und Autos.
Der Bundesrat dringt darauf, die Jagd auf Wölfe zu erlauben. Auf Initiative unter anderem von Brandenburg fordert er die Bundesregierung auf, sich in der EU dafür einzusetzen, dass Wölfe leichter abgeschossen werden dürfen. Damit sollen Angriffe auf Weide- und Nutztiere verringert werden. Im neuen schwarz-roten Koalitionsvertrag ist bereits vereinbart, den Schutzstatus von Wölfen herabzustufen. Naturschutzorganisationen kritisieren das. Sie verweisen darauf, dass sogenannte Problemwölfe schon jetzt gejagt werden dürfen. Auf Mallorca und den anderen Baleareninseln sollen die Übernachtungsmöglichkeiten in Ferienwohnungen nicht weiter steigen. Die Regionalregierung hat ein entsprechendes Dekret angekündigt. Sie reagiert damit auf den Protest der Bevölkerung gegen immer mehr Tourismus. Spanien-Korrespondent Hans-Günther Kellner.
Das bedeutet, es soll auf den Balearen nicht mehr als die aktuell 160.000 Plätze in Ferienwohnungen und Häusern geben. Die Zahl der Plätze hatte sich in den letzten 10 Jahren weit mehr als verdoppelt. Hinzu kommen rund 450.000 Plätze in Hotels und Pensionen. Ein grundsätzliches Verbot von Ferienwohnungen lehnte Minister Bauza ab. Zugleich will die Balearenregierung erlauben, dass Privatpersonen Lizenzen für Ferienwohnungen an andere weitergeben, wenn sie sie nicht mehr in Anspruch nehmen. Die Baleareninseln stehen nach Ansicht von Branchenbeobachtern erneut vor einem Rekordjahr. Erstmals könnten in diesem Jahr mehr als 20 Millionen Urlauber die Inseln besuchen, 1 Million mehr als 2024.
Mehr als 220.000 Menschen in Berlin und Brandenburg waren noch nie im Internet. Das zeigen Zahlen des Statistikamtes, die RBB 24 vorliegen. Damit war fast jeder 20. in der Region noch nie online. Dabei ist die Zahl der Menschen in Brandenburg höher und deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Die Daten stammen aus dem Mikrozensus. Dafür wurden 2024 in Berlin und Brandenburg 950 Menschen im Alter von 16 bis 74 Jahren befragt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag viele Wolken, nur etwas Sonne und vereinzelt schwache Schauer, vor allem in der Nordosthälfte. Aktuell sind es in Berlin 11 Grad, in Eberswalde 10 und in Senftenberg 15 Grad. Morgen anfangs stark bewölkt, später von Westen freundlicher mit Sonne, maximal 20 Grad. Am Sonntag zeitweise sonnig, von Südwesten her aber Schauer und kurze Gewitter. Die Zeit 15.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Und ich bin Sabine Dahl. Ich grüße Sie. Sollte US-Präsident Donald Trump gedacht haben, die Chinesen würden seine Zollaufschläge einfach so hinnehmen, da hat er sich getäuscht. Die USA verlangen jetzt 145% plus auf Importwaren aus China. Peking kontert und verlangt 125% Einfuhrzoll auf alle Waren made in USA. Klingt ganz nach dem Motto, wie du mir, so ich dir. Die Einzelheiten aus Peking von Korrespondent Benjamin Eisel.
Die neuen chinesischen Gegenzölle gelten ab morgen. Chinas Führung hatte mehrfach klargemacht, dass sie dem Druck der USA nicht nachgeben werde. Die Regierung in Peking wolle keinen Handelskrieg, habe aber auch keine Angst davor, so der Sprecher des Außenministeriums Lin Jian heute. Nach jüngsten Angaben aus dem Weißen Haus in Washington liegen die Zusatzzölle für Einfuhren aus China nun bei 145%. Sollten die USA ihre Zölle noch weiter erhöhen, werde China dies ab sofort ignorieren, heißt es in einer Mitteilung des Staatsrats. Beim derzeitigen Zollniveau gäbe es keine Marktakzeptanz für US-Produkte in China mehr. Währenddessen zeichnen sich offenbar erste Folgen der gegenseitigen Zollerhöhungen ab. Tesla hat in China den Verkauf von zwei Modellen gestoppt, die in den USA gebaut werden. Auf der chinesischen Internetseite des US-Elektroautoherstellers ist es nicht mehr möglich, die Modelle S und X zu bestellen. Ein Grund dafür wurde nicht genannt. Die Volksrepublik exportiert viel mehr in die USA, als sie aus den Vereinigten Staaten importiert. Der größte Teil der Importe sind US-Landwirtschaftsprodukte. Um die höheren Kosten durch die Zölle nicht auf die Verbraucher abzuwälzen, dürfte China versuchen, beispielsweise Sojabohnen für die Schweinemast woanders zu kaufen. Auch auf dem Aktienmarkt versucht Chinas Führung, die Auswirkungen gering zu halten, unter anderem mit Stützkäufen. Die wichtigen Indizes der chinesischen Börsen schlossen trotz der weiteren Eskalation des Zollstreits mit leichten Gewinnen.
Neue Runde im Zollstreit also zwischen den USA und China. 2 Wochen ist es her, dass in Myanmar die Erde heftig gebebt hat. Wie ist die Lage dort? Nach Angaben der Vereinten Nationen haben Millionen Menschen weiterhin keinen verlässlichen Zugang zu sauberem Trinkwasser, zu Nahrungsmitteln oder zu medizinischer Versorgung. Dabei sind internationale Hilfsorganisationen ja tätig. Südostasien-Korrespondentin Jennifer Johnston schildert uns, warum dringende Hilfe die Menschen oft nicht erreicht.
Die Lage vor Ort sei immer noch katastrophal, sagt Oliver Esser, der für Weltköche ohne Grenzen im Erdbebengebiet unterwegs ist.
Es fehlt absolut am Management. Man kommt nicht vor Ort und es gibt keine Stellen, die einem sagen, wo man hin muss, wo man hingeht, wo was gebraucht wird, wo zu viel ist.
Die Menschen, die auf der Straße leben, bräuchten Zelte, Medikamente, sauberes Wasser, Essen. Mehr als 3.600 Menschen sind bei dem Erdbeben vor 2 Wochen in Myanmar ums Leben gekommen, so Zahlen der Regierung. Mehr als 5.000 wurden verletzt, viele werden noch vermisst. Erschwert wird die Lage durch den anhaltenden Bürgerkrieg. Regierung und Opposition stehen sich auch in dieser Ausnahmesituation weiter verfeindet gegenüber. Im von der Regierung kontrollierten Mandalay gäbe es weniger Militärcheckpoints als vor dem Erdbeben, so Oliver Esser. Hier könnten er und die anderen Helfer sich schnell und einfach bewegen. In Sagaing hingegen, wo die Oppositionskräfte stark sind, sei viel mehr staatliches Militär als sonst.
Man muss schauen, dass man, wer am besten registriert ist, wenn man über die Brücke fährt. Man muss abends wieder zurück sein. Wir hatten einen Fall mit einem jungen Koch, der die eingestürzte Brücke fotografiert hat oder gefilmt hat und drehte sich dann mit der Kamera um und war sofort verhaftet.
Sie konnten die Situation schnell mit der Militärregierung klären und er ist wieder frei. Aber das Beispiel zeigt, Journalisten sind in Myanmar seitens der Regierung nicht willkommen. Deswegen fehlen Bilder von der Zerstörung und die Spendenbereitschaft ist geringer als bei Naturkatastrophen in anderen Ländern. Dabei waren schon vor dem Erdbeben in dem Bürgerkriegsland 20 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Hälfte der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze, so Tom Andrews, UN-Sonderberichterstatter für Myanmar. Wir haben schon in der Vergangenheit gesehen, dass die Militärjunta humanitäre Hilfe als Waffe einsetzt. Das ist dieses Mal nicht anders. Wir haben gesehen, wie Hilfsgüter blockiert wurden. Wir haben erlebt, dass Helfer verhört und erpresst wurden. Junge Burmesen haben Angst, dass sie zum Militärdienst eingezogen werden, wenn sie versuchen, in dieser schrecklichen Situation vor Ort zu helfen.
Zwar haben das Militär und die bewaffnete Opposition einen vorübergehenden Waffenstillstand verkündet, doch daran halte sich die Militärregierung nicht. Sie hat seit dem Waffenstillstand mehr als ein Dutzend Luftangriffe geflogen, teils auch auf die am stärksten vom Erdbeben betroffenen Gebiete. Es sei ein Desaster auf einem bestehenden Desaster. Marvin Förderer von der Welthungerhilfe wartet derzeit in der thailändischen Hauptstadt Bangkok auf sein Visum. Er ist froh, wie auch das Deutsche Rote Kreuz, dass sie lokale Teams vor Ort haben.
Sie tragen die Hilfe jetzt, auch wenn der internationale Staff nicht in dem Ausmaß reinkommt, wie sich viele Organisationen das wünschen. Viele unserer Mitarbeitenden kommen selbst aus den betroffenen Regionen. Sie kennen also die Wege, sie kennen die Menschen, sie kennen die Strukturen. Und genau das macht es möglich, dass wir auch dann helfen können, wenn offizielle Wege eher schwierig sind.
Und die Hilfe ist dringend nötig. Derzeit liegen die Temperaturen in Myanmar bei mehr als 40 Grad. Dazu kommt immer wieder heftiger Regen, dem Zehntausende obdachlose Menschen schutzlos ausgeliefert sind. Dabei steht die Regenzeit erst noch bevor.
Und wenn es uns jetzt nicht gelingt, die Menschen bis Juni in Notunterkünften unterzubringen und dort zu versorgen, dann droht eine weitere Verschärfung der Krise. Dann steigen die Risiken für Krankheiten.
Viele internationale Hilfskräfte hätten das Land bereits wieder verlassen. Sein Team will weiter im Land bleiben und helfen.
Jennifer Johnson über die Lage in Myanmar 2 Wochen nach dem schweren Erdbeben. Jetzt ist es 3:11 am Freitagnachmittag. Die Älteren unter uns erinnern sich vermutlich noch und für die Jüngeren erzähle ich die Geschichte jetzt gerne nochmal. Heute vor 55 Jahren, also am 11. April 1970, startet die Apollo 13, eine Rakete, eine Raumfahrtmission der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA. Ihr Ziel, die dritte bemannte Mondlandung, ist eigentlich schon Routine, weil die ersten beiden haben ja super geklappt. 2 Tage nach dem Start explodiert in der Apollo 13 ein Sauerstofftank. Die Landung auf dem Mond ist nicht mehr möglich. Die Besatzung muss fürchten zu ersticken und vor allem fürchten, dass sie nie wieder zur Erde zurückkehren kann. Die Mannschaft muss improvisieren. Die Menschheit fiebert mit. USA-Korrespondentin Kerstin Klein erzählt uns diese spektakuläre Geschichte, die selbstverständlich verfilmt wurde.
This is Houston. Say again, please.
Houston, we have a problem.
Houston, wir haben ein Problem. Mit diesen Worten hier aus dem Film mit Tom Hanks beginnt im April 1970 ein tagelanges Drama rund um die Mondmission Apollo 13. Zunächst sieht alles gut aus. Der Start gelingt. Kommandant Jim Lovell und seine beiden Kollegen Fred Hayes und Jack Swigert sind auf dem Weg zum Mond. Doch 2 Tage später explodiert ein Sauerstofftank am Raumschiff. Im Original klingt es so, als Lovell das Problem zur Erde meldet. Die Landung auf dem Mond wird abgeblasen. Jetzt geht es nur noch ums Überleben. Das Raumschiff, so viel ist schnell klar, ist weitgehend unbrauchbar. Die 3 Astronauten ziehen um in die kleine, vorn angedockte Mondlandefähre. Die wird ungeplant zu einem Rettungsboot. In der Mondlandekapsel wird es bitterkalt. Um Strom zu sparen, schaltet die Crew die technischen Geräte aus. Und die Rückkehr dauert. Ein Raumschiff kann man im All nicht einfach wenden. Die 3 müssen um den Mond fliegen, Schwung holen, um zur Erde zurückzukehren. Die NASA nennt diese beinahe Katastrophe im All ihren erfolgreichsten Fehlschlag. Die Gefahr, dass die 3 Astronauten die ersten sein würden, die im All sterben, ist groß. Die drängendste Frage, wird der Sauerstoff reichen? Und es gibt weitere Probleme. Ein Filter funktioniert nicht mehr richtig. Die Astronauten müssen einen Ersatz selber basteln. Die Flugbahn muss korrigiert werden, aber der Treibstoff, den man dafür braucht, wird ebenfalls knapp. Die ganze Welt zittert mit. Doch die NASA löst Problem um Problem. Und dann kommt am 17. April der letzte, äußerst gefährliche Moment. Der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Kurz vor diesem kritischen Moment steigen die Astronauten zurück in die abgeschaltete Crewkapsel, also das eigentliche Raumschiff. Denn nur das hat einen Hitzeschild.
Gentlemen. It's been a privilege flying with you.
Meine Herren, es war eine Ehre, mit Ihnen zu fliegen, sagt Jim Lovell. Der Wiedereintritt gelingt, der Hitzeschild hält. Nach 5 Tagen und 23 Stunden landet Apollo 13 sicher im Pazifik.
Heute vor 55 Jahren ist die Apollo 13 ins All gestartet.
RBB 24 Inforadio Sport.
Da sind wir wieder zurück auf der Erde beim Fußball. Gelingt RB Leipzig der Sprung auf Rang 4? Diese Frage wird heute Abend zum Auftakt des 29. Spieltags der Fußball-Bundesliga beantwortet. Gewinnen die fünftplatzierten Sachsen beim VfL Wolfsburg, dann überholen sie in jedem Fall für eine Nacht Mainz 05 auf Platz 4. Interessant bei dem Spiel ist auch das Duell des neuen RB-Trainers Scholt Löw mit seinem früheren Chef. Mehr von Jeremias Diehl.
Scholt Löw schraubt in seiner zweiten Woche als Cheftrainer bei RB Leipzig fleißig am Erfolg. Seinen Kollegen an der Seitenlinie aus Wolfsburg nennt er einen Freund fürs Leben. Ralf Hasenhüttl, einst Vorgesetzter von Co-Trainer Löw in der Messestadt. Heute Abend konkurrieren sie um Punkte fürs internationale Geschäft. Interimscoach Löw habe die Trainingszeit gut genutzt, auch wenn es eine kürzere Woche war.
Deswegen könnten wir nicht zu viel Inhalt reinpacken, nicht viel Intensität, aber versucht haben, an unserer Baustelle zu arbeiten und ein bisschen ein paar Stellschrauben und einiges haben wir geschafft, glaube ich. Also wir sind gut vorbereitet.
So der Chefmechaniker aus Leipzigs Großbaustelle. Der Bauplan ist klar formuliert. Ein Champions-League-Platz soll's werden. Da ist man als Tabellenfünfter etwas im Verzug, wie in der Baubranche üblich. Deshalb will Löw viel verändern.
Also eigentlich alles. Also mehr Energie, mehr Lockerheit, mehr Positivität, ein bisschen Stabilität. Und dafür ist ein wichtiger Baustein, dass die Spieler einfach gute Energie haben, dass die gut gelaunt sind, dass die einfach Freude und Spaß haben daran, was die machen. Natürlich ist es nicht einfach Ende der Saison, aber wir arbeiten daran, dass die einfach mal gut gelaunt und mit Freude und Spaß an der Sache reingehen und trotzdem immer wieder Inhalte kriegen, wo die sich kontinuierlich verbessern können.
Mit positiven Bausteinen, also an der Auswärtsschwäche schrauben und den ersten Sieg in der Fremde des Jahres holen. Löw hat den RB-Fußball in den Adern, möchte mit Gegenpressing und leidenschaftlichen Angriffen nach Hoffenheim auch die aktuell zahnlosen Wölfe schlagen. In der Vorbereitung auf den Tabellenzwölften von Kumpel Hasenhüttl wird so gut wie alles rangezogen, außer eben Tipps von den Ex-Wolfsburgern wie Riedle Baku oder auch Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer.
Also von Pressekonferenzen, Zeitungen, Artikeln, Videomaterialen, Einzelspieleranalyse, alles was möglich ist und was zu dem Profifußball gehört. Und ich glaube, wir sind sehr gut aufgestellt und wir brauchen, glaube ich, keine Ratschlag von Marcel oder von Riedle.
Gewinnen die Sachsen heute Abend in Wolfsburg, schrauben sich Löws Leipziger zumindest für eine Nacht auf Platz 4.
Also Auftakt in das Fußball-Bundesliga-Wochenende mit Wolfsburg gegen Leipzig, Spielbeginn 20.30 Uhr. Ausführlich live mitzuerfolgen im ARD-Sportabend. Sportschau live hier auch im Inforadio beginnt um 7:45. Unfassbar viele Sonnentage im Jahr, jede Menge historische Stätten, darunter zahlreiche Festungen und Tempel und eine unterirdische Anlage aus Hallen und Grabkammern von circa 4000 vor Christus, das ist Malta. Malta, eine Inselgruppe im Mittelmeer vor der Küste Nordafrikas. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise nach Malta in unserer langen Reportage um 3:45. Und das Wetter in Berlin und Brandenburg, heute kein Sonnentag. Alles grau in grau, 11 Grad in Berlin, 13 Grad in Brandenburg-Havel, 12 Grad in Cottbus. Es bleibt so dick bewölkt, vereinzelt schwache Schauer und der Wind weht ziemlich böig aus Nordwest.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und da hat Kerstin Reinsch als erstes eine dringende Meldung.
Vorsicht bitte auf der A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Teupitz und Bayreuth-Mark liegen Reifenteile auf der Fahrbahn. Auf der westlichen A10 staut es sich in beiden Richtungen vor der Baustelle in Höhe Leest. Jeweils 20 bis 30 Minuten mehr müssen Sie hier einplanen. Auf der A15 in Richtung Polen dauert es zwischen Cottbus West und Rogosen etwa 20 Minuten länger. Stadtverkehr Berlin, Vorsicht auf der A111 statt einwärts. Im Dreieck Charlottenburg blockiert auf der Überleitung zur A100 Richtung Neukölln ein defektes Fahrzeug die rechte Spur. Auf vielen Straßen ist es aktuell sehr voll. Geduld brauchen Sie unter anderem auf der A100 Richtung Neukölln zwischen Beuselstraße und Dreieck Funkturm. Auf der B2 statt auswärts vor Malchow, auf dem Spandauer Damm in beiden Richtungen vor dem Stadtring sowie auf der Sophie-Charlottenstraße und in Spandau am Juliusturm in beiden Richtungen. Dann in Marzahn auf der Landsberger Allee statt auswärts und in Heinersdorf auf der Prenzlauer Promenade und der Granitzstraße Richtung A114. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
15:20 Uhr jetzt, 20 nach 3. Einen schönen guten Tag.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sabine Dahl im Studio. Manche Bürgermeister geben auf. Andere beauftragen einen Sicherheitsdienst oder beantragen eine geheime Telefonnummer. Zu viel Hass, Pöbeleien und auch tätliche Angriffe machen Politikern die Arbeit schwer. Brandenburg liefert dazu einen traurigen Rekord. Kerstin Reinsch hat die Nachrichten.
In Brandenburg sind im vergangenen Jahr deutlich mehr politisch motivierte Straftaten registriert worden. Das zeigen Zahlen des Innenministeriums. Demnach wurden rund 6.800 Fälle erfasst, ein Plus von fast 70% gegenüber 2023. Über die Hälfte davon fallen in den Bereich Rechtsextremismus. Brandenburgs Polizeipräsident Stepin sieht die Polizei dabei vor großen Herausforderungen.
Ich glaube, insbesondere im Bereich Rechts ist es so, dass auch die Zeichen der Zeit genutzt werden für Organisationen. Das heißt, es wird kein Verein mehr gegründet, es wird auch keine Kameradschaft gegründet, aber es ist schnell eine Chatgruppe eingerichtet. Und da ist sicherlich die Frage erlaubt, wo fängt Organisation und Gruppierung an? Das ist in gewisser Art und Weise eine Herausforderung für uns, das A zu erkennen und B die Ressourcen dann auch richtig einzusetzen.
Brandenburgs Polizeipräsident Oliver Stepin. Innenministerin Lange führt die Entwicklung vor allem auf eine zunehmende Polarisierung in der Bevölkerung im Zusammenhang mit den jüngsten Wahlen zurück. Die Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg verzögern sich weiter. Eigentlich sollte es am Mittag losgehen. Inzwischen heißt es von der bundeseigenen Autobahn GmbH, die Brücke müsse nochmal abgestürzt werden. Geplanter Beginn des Rückbaus ist nun heute Abend. Von der Baustelle Juliane Kowalik, RBB 24.
Der sogenannte Knabberer, ein großer Bagger mit hydraulischer Betonzange, steht schon bereit. Er soll heute noch anfangen, die Zufahrtsrampe zur eigentlichen Ringbahnbrücke Stück für Stück abzubauen. Er meißelt und reißt dafür Betonteile aus der Brücke und legt sie dann auf das Fallbett, die großen Sandhaufen unter der Brücke. Dort werden sie zerkleinert und abtransportiert. Die 12.000 Tonnen Brückenbauschutt werden dann laut Autobahn GmbH in der Nähe entsorgt. Man gehe davon aus, den Zeitplan einhalten zu können, hieß es heute. Am 25. April soll alles fertig sein, 3 Tage später die Ringbahn wieder fahren.
Die Zukunft des Zugherstellers Stadler in Berlin ist bis 2032 gesichert. Nach Angaben des Unternehmens bleiben die Arbeitsplätze zunächst bis 2029 erhalten. Felix Moniak, RBB 24.
Man habe sich auf einen Tarifvertrag mit der IG Metall geeinigt, sagte der Chef von Stadler Deutschland, Mikolcic, im RBB 24 Inforadio. Er dankte der Belegschaft für ihren signifikanten Beitrag. Die Einigung sieht eine Standortgarantie bis 2032 vor. Um das Werk in Berlin-Pankow zu erhalten, müssen die Beschäftigten künftig mehr arbeiten. Ihre Wochenarbeitszeit erhöht sich vorläufig auf 40 Stunden ohne Lohnausgleich. Zudem verzichten sie auf Urlaubsgeld. Ende Februar hatte Stadler mit der Schließung von Standorten gedroht. Im Berliner Werk arbeiten rund 2000 Menschen. Sie bauen unter anderem neue Waggons für die Berliner U-Bahn.
Im Handelskonflikt mit den USA will China seine Zölle auf US-Importe erneut erhöhen. Laut Finanzministerium in Peking wird ab morgen auf amerikanische Waren ein Aufschlag von 125% fällig. Zuletzt lagen die Zölle bei 84%. Mit diesem Schritt reagiert China auf die Zollpolitik von US-Präsident Trump. Die Vereinigten Staaten erheben auf chinesische Importe inzwischen Abgaben von 145%. Für viele andere Staaten hat Trump einen Großteil der neuen Sonderzölle erst einmal gestoppt. Auch die EU hat deshalb entschieden, geplante Gegenzölle auf Waren wie Jeans oder Motorräder aus den USA erstmal aufzuschieben. Auf Mallorca und den anderen Baleareninseln sollen keine zusätzlichen Ferienwohnungen mehr entstehen. Dazu hat die Regionalregierung der spanischen Inselgruppe eine neue Verordnung angekündigt. Damit soll die Zahl der Ferienwohnungen auf dem jetzigen Stand eingefroren werden. Mehr darf es dann nicht mehr geben. Die Zahl hatte sich in den vergangenen 10 Jahren verdoppelt. Immer wieder gibt es vor allem auf Mallorca Proteste von Einwohnern gegen Massentourismus. RBB 24 Inforadio, der Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung um 15.24 Uhr. Vorsicht auf der A10 und A114, Dreieck-Havelland Richtung Pankow. Zwischen Rastplatz Hohen Neuendorf und Schönerlinder Straße liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. In Deutschland gibt es ab sofort ein Online-Portal für Extremwetterereignisse. Der Deutsche Wetterdienst hat die Webseite am Vormittag vorgestellt. Auf naturgefahrenportal.de können sich Bürgerinnen und Bürger über aktuelle Warnungen, Risiken und Handlungsempfehlungen informieren. In einem ersten Schritt liegt der Schwerpunkt auf Gefahren wie Hochwasser und Sturmfluten. Später sollten auch Waldbrände, Dürren, Lawinen oder Erdbeben abgebildet werden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag viele Wolken, nur etwas Sonne und vereinzelt schwache Schauer, vor allem in der Nordosthälfte. Morgen anfangs stark bewölkt, später von Westen freundlicher mit etwas Sonne bei 17 bis 20 Grad. Am Sonntag zeitweise sonnig, von Südwesten Schauer oder kurze Gewitter möglich, bis 24 Grad. Die Zeit 15.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Sabine Dahl. Kommt die Wehrpflicht wieder oder kommt sie nicht? Für die künftige Bundesregierung ist die Verteidigung ein wichtiges Thema. Sie hat ja noch mit dem Bundestag in alter Besetzung beschlossen, Schulden machen für Sicherheit und Verteidigung ist erlaubt. Darüber hinaus fehlt der Bundeswehr Personal, die Nachwuchsgewinnung ist schwierig. Ein freiwilliges Wehrdienstmodell ist in Arbeit. Boris Pistorius von der SPD, noch als Verteidigungsminister im Amt, sagt, wir können noch in diesem Jahr mit dem neuen Wehrdienst beginnen. Am Telefon habe ich Ortschun Ilter, Berliner Landesschülersprecher und 17 Jahre alt. Hallo, Herr Ilter.
Hallo.
Ein freiwilliger Wehrdienst. Zunächst mal werden alle jungen Menschen angeschrieben, ob sie sich das vorstellen können. Was halten Sie davon?
Naja, einerseits ist es nochmal beruhigend, dass es keine verpflichtende Wehrdienstleistung geben muss. Also die Wehrpflicht wird nicht eingeführt. Das war ja auch nochmal Gesprächsthema in den Koalitionsverhandlungen. Insofern ist es nochmal deutlich beruhigender, dass wir ein freiwilliges Modell nach Vorbild von Schweden entsprechend jetzt in Erwägung ziehen. Welche Erfolge das nun mal leisten wird, das wird sich zeigen. Das hängt dann auch von der Debatte ab, ob es eine Wehrpflicht geben wird oder nicht. Insofern einerseits natürlich, wir brauchen großes Personal in der Bundeswehr. Wir haben einen großen Mangel, das ist schon mal festzustellen, gerade auch in den schwierigen Zeiten. Da braucht es Lösungen. Das ist jetzt ein konkreter Lösungsvorschlag, der zumindest deutlich plausibler ist als jetzt die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Ob dieser jetzt gelingen wird, davon hängt es ab. Und dann wird es sich zeigen, ob es dann auch die Wehrpflicht geben wird, weil diese wurde ja nicht ausgeschlossen von der Koalition, irgendwann mal im Laufe der Legislaturperiode einzuführen.
Was müsste die Bundeswehr denn bieten, dass junge Leute einsteigen?
Naja, also ich muss persönlich sagen, ich bin sehr skeptisch. Ich würde persönlich nicht zur Bundeswehr gehen. Ich finde den Dienst wichtig und das möchte ich auch nochmal klarstellen. Aber ich persönlich würde sagen, einerseits natürlich, man muss auf die jungen Menschen zugehen. Das bietet ja das neue Modell an. Andererseits kommt es drauf an. Also wir leben ja in schwierigen Situationen, in schwierigen Zeiten. Ob da jetzt die Signalwirkung die richtige ist, dass die Bundeswehr auf einen zugeht und meint, ja gut, möchtest du den Dienst leisten? Das ist so eine Frage, da kann ich nicht einschätzen, wiefern jetzt die Bundeswehr konkret dafür werben kann, dass mehr Leute kommen. Das hängt davon ab, da ist jetzt dieses Modell jetzt in Frage stellend, ob das jetzt erfolgreich sein wird oder nicht.
Aber ja, wie muss denn das Modell sein?
Naja, also es wurde ja konkret vorgestellt. Also die konkrete Musterung findet statt. Man wird schauen, in Form dieses Fragekatalogs, ob man überhaupt tauglich ist für die Bundeswehr. Und dann wird man auf die Leute zugehen müssen. Das ist einerseits wichtig. Ich glaube, da muss konkret gezeigt werden, welche Angebote überhaupt die Bundeswehr bietet. Es gibt ja zahlreiche Angebote von Seiten der Bundeswehr. Mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Ich würde mir nicht wünschen, dass an Schulen zum Beispiel dafür geworben wird für die Bundeswehr. Das würde ich mir nicht wünschen. Insofern muss man halt eben sagen, gut, da gibt es gewisse Abstriche. Man versucht es jetzt mit dem neuen Modell auszugleichen. Da hängt es davon ab, ob es jetzt wirklich erfolgreich sein wird. Das wurde ja auch konkret vorgestellt und habe ich ja auch kurz erläutert
gehabt. Ja, Sie passen zu der Forsa-Umfrage von vor einem Monat. Da haben die Meinungsumfrage herausgefunden, 52% insgesamt in Deutschland sind für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht. Also eine knappe Mehrheit. Aber fragst du nur 18- bis 29-Jährige, dann ist die Mehrheit gegen eine Wehrpflicht. Warum diese Distanz bei jungen Leuten zur Bundeswehr?
Naja gut, also grundsätzlich einerseits müssen wir sagen, das habe ich ja schon vorab gesagt gehabt, wir leben in sehr schwierigen Zeiten. Wir müssen uns die Frage stellen, ob die Sicherheit Europas wirklich noch gegeben ist. Insofern gerade auch der Bezug, gut, wir wollen jetzt die Wehrpflicht wieder einführen, sendet das Signal gegenüber den Jugendlichen, ja gut, irgendwann mal musst du die Waffe halten und in den Krieg ziehen. Und ich glaube, das möchten viele junge Menschen eben nicht.
Aber wir ist das so ein bisschen Realitätsflucht, Herr Ilter?
Das würde ich nicht sagen. Und ich finde es auch falsch zu sagen, dass es eine gewisse Realitätsflucht ist. Es geht einfach darum, dass grundsätzlich die Frage sich dann irgendwann mal stellt, wenn die Sicherheit Europas und der Bundesrepublik in Frage gestellt wird, und das tut es ja gerade, es ist ja Bestand von vielen Debatten, dass man dementsprechend sagen muss, gut, Jugendliche haben Sorgen, Nöte und Ängste, die werden ja konkret nicht aufgegriffen. Also da ist auch nochmal die Schule der Ort, das auch nochmal aufgreifen zu können. Da fehlt es, glaube ich, an Aufklärung und konkret an Möglichkeiten, um auf die jungen Menschen zuzugehen und deutlich zu machen, gut, das ist die aktuelle Situation, so geht man damit um. Und warum ist die Bundeswehr so wichtig? Also ein gewisses Verständnis für die Bundeswehr muss auch gegeben sein. Das fehlt auch leider bei vielen jungen Menschen.
Verstehe, Sie verlangen mehr Aufklärung. Hier noch ein Gedanke, Befürworter loben das Verbindende des Wehrdienstes. Hier kommen junge Menschen aus allen Schichten zusammen, alle Ethnien, alle Religionen. Mhm. Hier werden die gesellschaftlichen Grenzen aufgehoben. Was sagen Sie dazu?
Einerseits bin ich ein großer Freund von Diversität, andererseits muss ich mir ehrlich die Frage stellen, ob das jetzt durch die Bundeswehr allein möglich ist. Also das ist halt eben so die Sache. Die Wehrpflicht ist jetzt aktuell nicht mehr Bestand von irgendwelchen Diskussionen, wenn jetzt in diesem Jahr dieses neue Format umgesetzt wird. Ich glaube, da gibt es auch ganz andere Möglichkeiten, eine Diversität innerhalb der Jugendlichen zu gewährleisten. Ist, glaube ich, dieses Argument redundant zu sagen, ja gut, die Wehrpflicht würde dafür sorgen.
Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Otschon Ilter war das. Er ist Berliner Landesschülersprecher und wir haben darüber gesprochen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sagt, noch in diesem Jahr kann er mit dem neuen Wehrdienst beginnen. Ein Wehrdienst auf Freiwilligkeit, und genau darüber habe ich mit Herrn Ilter gesprochen. 15.31 Uhr. Österreich hat gestern die Grenzen dicht gemacht zum Schutz vor der Maul- und Klauenseuche in Ungarn und der Slowakei. Das Virus ist hoch ansteckend. Auch in Brandenburg ist die Seuche ja im Januar festgestellt worden. Zum ersten Mal seit über 35 Jahren ist sie bei Wasserbüffeln nachgewiesen worden. Die Landesregierung in Potsdam hat hart durchgegriffen. Mehr als 300 Tiere wurden getötet. Auch die von Ziegenhalter Jürgen Teut in Schöneiche. RBB24-Reporterin Felicitas Montag ist mal wieder zu ihm hingefahren.
Seit kurzem leben wieder Tiere auf dem Ziegenhof von Jürgen Teut in Schöneiche. Vor 3 Monaten wurde seine gesamte Herde wegen der Maul- und Klauenseuche vorsorglich getötet. Infiziert waren die rund 60 Ziegen, Schafe und Rinder aber nicht. Deswegen sieht er die Keulung noch immer kritisch. Der 62-Jährige hätte sich stattdessen eine bessere Kommunikation und ein schnelleres Handeln der Behörden gewünscht.
Man hätte hierher kommen müssen, gleich am Freitag früh, und den Laden erstmal dicht machen. So, dann hätte man die Tiere proben können und dann über das Wochenende entscheiden, nee, sind, ja, nein, dann wären die Proben alle so und dann wäre es gut gewesen. So, und dann hätte man Präventivmaßnahmen einzäunen, alle Desinfektion hätte man halt machen können.
322 Tiere wurden laut Brandenburgs Landwirtschaftsministerium wegen der MKS getötet. Ministerin Hacker-Mittelstädt verteidigt die Maßnahme, auch weil die Seuche gerade in Osteuropa wütet.
Wenn MKS ausbricht, müssen wir schnell reagieren und ich halte es für sehr sinnvoll, dass wir diese Maßnahme getroffen haben. Gucken wir uns die Slowakei und Ungarn aktuell an. Da reden wir nicht von 300 Tieren, da reden wir von mehreren tausend Tieren, die aktuell getötet und unschädlich beseitigt wurden.
Brandenburg ist seit 3 Monaten MKS-frei, bis auf einen letzten Sperrkreis, 6 Kilometer rund um den Ausbruchsort in Hönow. Die sogenannte Containment Zone sollte eigentlich nur bis heute gelten, die Zone ebenfalls als MKS-frei eingestuft werden. Doch dazu kommt es nicht. Es fehlt noch grünes Licht von der Weltorganisation für Tiergesundheit, kurz WOHA.
Die MKS ist insbesondere gerade in Ungarn und in der Slowakei sehr stark am Wüten. Ich gehe davon aus, dass die WOHA mehr zu tun hat als sonst, gerade aufgrund des Seuchengeschehens, und wir deswegen erst nächste oder übernächste Woche darüber informiert werden, ob wir die 6 Kilometer aufheben dürfen.
Bis dahin geht in dem Sperrkreis weiterhin ein Transportverbot. Das betrifft 7 Betriebe mit rund 40 Tieren, sagt Friedemann Hanke. Für den stellvertretenden Landrat von Märkisch-Oderland ist es wichtig, aus dem Fall Lehren zu ziehen, um besser auf zukünftige Seuchen vorbereitet zu sein.
Weil jetzt zum Beispiel es uns doch vor gewisse Herausforderungen gestellt hat, Brandkalk zur Desinfizierung zu bekommen. Das ist etwas, was wir nicht erwartet haben. Der muss aus Süddeutschland dann angefahren werden. Und das sind so praktische Fragen, wo man merkt, das müssen wir uns nochmal angucken, wo kriegen wir im Zweifelsfall auch Materialien her, die wichtig sind, um die Seuche schnell in den Griff zu kriegen.
Friedemann Hanke sagt das, stellvertretender Landrat von Märkisch-Oderland, im Beitrag von Felicitas Montag. Seit heute soll Brandenburg als frei von der Maul- und Klauenseuche gelten. Bis jetzt ist keine weitere Ansteckung festgestellt worden. Der wirtschaftliche Schaden durch die MKS Den schätzt Brandenburg auf bis zu 9 Millionen Euro. 10 Betriebe wurden entschädigt.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
4:05 ist es. Gut 4 Milliarden Euro Umsatz haben die angesiedelten Firmen erzielt. Der Wissenschafts- und Technologiepark Berlin-Adlershof ist im vergangenen Jahr weitergewachsen. Inzwischen gibt es dort über 1300 Unternehmen und 18 wissenschaftliche Einrichtungen. Die Firmen, die hier arbeiten, sind laut einer Umfrage zufriedener und optimistischer als anderswo in Deutschland, berichtet Wirtschaftsreporterin Anja Domodinski.
Gut 4 Milliarden Euro Umsatz haben die Adlershofer Betriebe im letzten Jahr gemacht. Mit eingerechnet sind auch die Haushaltsmittel der wissenschaftlichen Einrichtungen. Das ist ein Plus von 3,5% im Vergleich zu 2023 und doppelt so viel wie noch vor 8 Jahren. Auch die Zahl der Beschäftigten ist gestiegen. Und trotzdem ist noch Platz. Es gibt noch viele freie Flächen, erläutert Roland Sillmann. Er führt die Geschäfte der Vista Management GmbH, die den Standort betreibt.
Wir sind jetzt bei knapp 30.000 Mitarbeitenden. Wir könnten noch mal verdoppeln. Der Platz gibt das her. Das Anspruchsvollste, wenn Sie noch mal verdoppeln wollen, wäre die Mobilität. Also wie schaffen Sie es, nachher 50.000 oder 60.000 Menschen jeden Tag an den Standort zu bringen und wieder vom Standort wegzubekommen?
Laut einer Umfrage der Vista Management ist die Stimmung unter den Adlershofer Firmen deutlich weniger eingetrübt als im Rest Deutschlands. 46% erwarten für dieses Jahr einen Umsatzplus. Nur 11% rechnen mit einem Minus. Als Grund geben die Betriebe an, dass sie hochqualifizierte Beschäftigte, einzigartige Produkte und ein gutes Netzwerk haben. Das trifft auch auf Magnosco zu. Die Firma hat eine digitale Lichtlupe inklusive Software und künstlicher Intelligenz entwickelt. Ärzte können damit Hautkrebs diagnostizieren, erklärt Geschäftsführer Sebastian Ahlberg.
Wenn sich der Arzt unsicher ist, was es denn ist, dann können die Ärztinnen und Ärzte zum Beispiel ein Foto aufnehmen und das über einen Zeitraum verfolgen, ändert sich das Ganze. Mit unserem digitalen System ist das möglich, und zwar in einer Qualität, die es bisher noch nicht gab.
Magnosco hat begonnen, die Lupe und die Software an Ärzte zu verkaufen. Die KI wird gerade zugelassen und soll im Herbst dazukommen. Der Technologiepark birgt viele Vorteile für das Unternehmen, stellt Sebastian Ahlberg fest.
Einige Mitarbeiter haben hier zum Beispiel studiert oder promoviert, kann man sich mal zum Mittag treffen und Dinge diskutieren. Das ist sehr, sehr wertvoll. Zum anderen haben wir aber auch ein Netzwerk aus Weltmarktführern, wenn es um Zulieferprodukte geht. Das heißt, wir beziehen auch Bauteile für unser Gerät direkt aus Adlershof.
Die Beschäftigten schätzen den Standort auch deshalb, weil sich hier Ärzte und Physiotherapeuten niedergelassen haben, die noch nicht so ausgelastet sind wie in anderen Stadtteilen. Außerdem gibt es das Gesundheitsnetzwerk Adlershof, dem sich viele Betriebe angeschlossen haben, erklärt Vista Management-Chef Roland Sillmann.
Also ganz viel haben wir Weiterbildungsaktivitäten, gerade im Bereich auf mentale Gesundheit, Burnout-Prophylaxe, dass diese Themen drin sind. Aber es gibt dann eben auch ganz einfach Yogakurse, Laufgruppen.
Was nicht gewachsen ist im vergangenen Jahr, ist die Zahl der Studierenden, im Gegenteil. Der Grund, das Interesse an naturwissenschaftlichen Studiengängen ist in ganz Deutschland zurückgegangen. Das spürt auch Adlershof. In Zukunft könnte das den Fachkräftemangel noch verschärfen, warnt Roland Sillmann. Noch ziehe Adlershof aber viele Akademiker aus der ganzen Welt an.
Das ist die jüngste Bilanz am Wissenschafts- und Technologiepark Berlin-Adlershof. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Berlin 11 Grad, Frankfurt oder 10 Grad, Cottbus 12 Grad. Alles grau und grau heute, aber es regnet nicht. Also vielleicht ein, zwei Tröpfchen, aber nicht wirklich. Der Wind weht böig aus Nordwest und die Höchsttemperatur, ja, könnten noch 16 Grad werden. Morgen am Sonnabend erst stark bewölkt, später von Westen her freundlicher, 17 bis 20 Grad. Und am Sonntag zeitweise sonnig bis 24 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und die Frau Rhein startet in Brandenburg.
Und zwar auf der westlichen A10. Hier staut es sich in beiden Richtungen vor der Baustelle in Höhe Lees. Jeweils 20 Minuten müssen Sie mehr einplanen. Auf der A15 in Richtung Polen dauert es zwischen Cottbus West und Rogosen etwa 20 Minuten länger. Vorsicht in Frankfurt-Oder auf der B87 und der B112. Auf der Straße am Goldshorn gab es zwischen Robert-Habermann-Straße und am Hohenfeld einen Unfall. Stadtverkehr Berlin. Geduld brauchen Sie unter anderem auf der B2 statt auswärts vor Malchow. In Spandau am Juliusturm in beiden Richtungen. Im Bereich Spandauer Damm, Sophie-Charlottenstraße und Fürstenbrunner Weg. Dann in Marzahn auf der Landsberger Allee statt auswärts. Auf der Tresquallee in Richtung Tierpark und in Heinersdorf auf der Prenzlauer Promenade und der Granitzstraße Richtung A114. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
Es wird 15.40 Uhr. Sabine Dahl im Studio, guten Tag.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Man muss nicht um Leib und Leben fürchten, wenn man sich in Brandenburg politisch engagiert, sagt die Innenministerin. Ah ja. Aber der Anstieg der politisch motivierten Straftaten im Land ist dramatisch. Und schon einige Kommunalpolitiker haben nach zu vielen Drohungen aufgegeben. Kerstin Reinsch mit den Nachrichten.
In Brandenburg sind im vergangenen Jahr deutlich mehr politisch motivierte Straftaten registriert worden. Das zeigen Zahlen des Innenministeriums. Demnach wurden rund 6.800 Fälle erfasst, ein Plus von fast 70% gegenüber 2023. Über die Hälfte davon fallen in den Bereich Rechtsextremismus. Dabei handelt es sich meistens um Propagandadelikte, wie etwa das Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole. Aber auch im Bereich des Linksextremismus gab es einen starken Anstieg. Innenministerin Lange führt die Entwicklung vor allem auf eine zunehmende Polarisierung in der Bevölkerung im Zusammenhang mit den jüngsten Wahlen zurück. In Berlin-Charlottenburg sind die Abrissarbeiten an der maroden Ringbahnbrücke noch einmal verschoben worden. Erst heute Abend sollen Bagger die ersten kleineren Betonteile herausnehmen. Eigentlich sollte das schon heute Mittag passieren. Wie der Sprecher der zuständigen Autobahn GmbH Brodel gesagt hat, muss die Brücke vorher noch mal abgestützt werden.
Es gibt keine Bedenken. Für die Bedenken sind unsere Ingenieure da. Die berechnen das und auch die entsprechenden Statikbüros. Und dann gab es einfach noch mal den Hinweis, heute sehr früh, es wäre sehr gut. Wir müssten gucken, dass wir hier noch mal zur Sicherheit eine entsprechende statische Abstützung machen.
Der Sprecher der bundeseigenen Autobahngesellschaft Ralf Brodel. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China verschärft sich weiter. Die chinesische Regierung hat mitgeteilt, dass sie die Einfuhrzölle auf Waren aus den Vereinigten Staaten ein weiteres Mal anhebt. Ab morgen werden 125% fällig, bisher waren es 84%. China reagiert damit auf die jüngsten Zollerhöhungen der USA. Aus Peking Benjamin Eisel.
Chinas Führung hatte mehrfach klargemacht, dass sie dem Druck der USA nicht nachgeben werde. Die Regierung in Peking wolle keinen Handelskrieg, habe aber auch keine Angst davor, so der Sprecher des Außenministeriums Lin Jian heute. Nach jüngsten Angaben aus dem Weißen Haus in Washington liegen die Zusatzzölle für Einfuhren aus China nun bei 145%. Sollten die USA ihre Zölle noch weiter erhöhen, werde China dies ab sofort ignorieren, heißt es in einer Mitteilung des Staatsrats. Beim derzeitigen Zollniveau gäbe es keine Marktakzeptanz für US-Produkte in China mehr.
Kinderspielzeug soll in der EU künftig strenger kontrolliert und damit sicherer werden. Das Europaparlament und die Mitgliedstaaten haben sich auf entsprechende neue Regeln geeinigt. Sie sollen Kinder besser vor gefährlichen Chemikalien, aber auch vor Risiken im Onlinehandel schützen. Aus Brüssel Katrin Schmidt.
Kern der Reform ist ein digitaler Produktpass, abrufbar für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie etwa für Zollbehörden über einen QR-Code. Der enthält Sicherheitshinweise und legt damit offen, ob die Produkte den europäischen Vorgaben entsprechen, zum Beispiel was den Einsatz von Chemikalien betrifft. Zusätzlich zu den jetzt schon verbotenen krebserregenden oder fortpflanzungsschädigenden Stoffen wird künftig auch konkret der Einsatz von PFAS verboten, also langlebigen Chemikalien, die sich in Umwelt und Körper anreichern. Der QR-Code soll ebenso Informationen in puncto Datenschutz enthalten, damit digitales Spielzeug, das mit den Kindern interagiert, kein Einfallstor für Ausspähungen und Datenmissbrauch ist.
Auf Mallorca und den anderen Baleareninseln sollen keine zusätzlichen Ferienwohnungen mehr entstehen. Dazu hat die Regionalregierung der spanischen Inselgruppe eine neue Verordnung angekündigt. Damit soll die Zahl der Ferienwohnungen auf dem jetzigen Stand eingefroren werden. Mehr darf es dann nicht mehr geben. Die Zahl hatte sich in den vergangenen 10 Jahren verdoppelt. Immer wieder gibt es vor allem auf Mallorca Proteste von Einwohnern gegen Massentourismus. Mehr als 220.000 Menschen in Berlin und Brandenburg waren noch nie im Internet. Das zeigen Zahlen des Statistikamtes, die RBB 24 vorliegen. Damit war fast jeder 20. in der Region noch nie online. Dabei ist die Zahl der Menschen in Brandenburg höher und deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Die Daten stammen aus dem Mikrozensus. Dafür wurden 2024 in Berlin und Brandenburg 950 Menschen im Alter von 16 bis 74 Jahren befragt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag viele Wolken, nur etwas Sonne und vereinzelt schwache Schauer, vor allem in der Nordosthälfte. Aktuell sind es in Berlin Adlershof 11 und in Steglitz 12 Grad, in Zehdenick 10 und in Wusterwitz 14 Grad. Morgen erst stark bewölkt, später von Westen freundlicher, 17 bis 20 Grad. Am Sonntag zeitweise sonnig, von Südwesten aber Schauer oder kurze Gewitter, maximal 24 Grad. Die Zeit 15.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Über 300 Sonnentage im Jahr und eine Fülle an Kulturschätzen. Das bietet die Mittelmeerinsel Malta zwischen Sizilien und Nordafrika. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte. Nicht nur Phönizier, Araber, Römer und Malteserritter haben ihre Spuren auf der Insel hinterlassen. Auch die Engländer. Denn von 1814 bis 1964 war Malta britisch. Noch heute finden Gäste eine Atmosphäre, die von vielen Kulturen geprägt ist. Das hat Sabine Löbrig festgestellt, die auf zwei Inseln des maltesischen Archipels unterwegs war. Und sie beginnt ihre Reise in der Hauptstadt Valletta, auf dem wichtigsten Platz der Stadt, auf dem St. George Square.
Harmonisch fügen sich die Gebäude mit ihren hellbraunen und honigfarbenen Fassaden zu einem Ensemble. Balustraden und die hölzernen, oft grün gestrichenen Balkons setzen Akzente.
Die Stadt ist eine Gründung aus dem 16. Jahrhundert und war die erste, die nach einem Raster angelegt wurde, mit geraden Straßen, die andere Straßen in rechten Winkel kreuzen. Breit mussten diese Straßen nicht sein, aber gerade. Das machte es leichter anzugreifen oder zu verteidigen, je nachdem. Valletta wird auch gern als die Stadt bezeichnet, die von den Ordensrittern für die Ordensritter gebaut wurde. Die kamen aus vornehmen Familien und wollten daher, dass sich im Stadtbild eine gewisse Eleganz widerspiegelte, daher auch die vielen Palazzi. Und als dekoratives Element wurden so auch die hölzernen Balkons eingeführt. Durch das Klima hier litten aber viele dieser Balkons. Außerdem wurden zahlreiche Gebäude im Zweiten Weltkrieg bombardiert und teilweise zerstört. Jetzt aber gibt es ein staatliches Förderprogramm, das Hausbesitzer bei der Restaurierung unterstützt.
Erklärt Stadtführerin Cynthia, während wir uns dem Eingang des Großmeisterpalastes nähern. Aus heimischem Kalkstein wurde das größte Gebäude Vallettas Ende des 16. Jahrhunderts erbaut. Zuvor hatten die Malteserritter nach ihrer Vertreibung aus Rhodos die Insel Malta als Lehen erhalten und erfolgreich gegen ein osmanisches Heer verteidigt. Das war im Jahr 1565. Nachdem die Malteserritter sich erfolgreich gegen die Belagerer zur Wehr gesetzt hatten, ließen sie eine neue Hauptstadt bauen, Valletta. Mit Kirchen und mit Palästen und umgeben von einem Gürtel wuchtiger Verteidigungsanlagen. Im Zentrum der neuen Hauptstadt entstand der Palast des Großmeisters, der Sitz des ranghöchsten Malteserritters, der von hier aus auch diplomatische Beziehungen zu den europäischen Machthabern und Adelsfamilien unterhielt. Einen ganzen Block nimmt der Palast ein, kommt aber äußerlich mit schlicht gestalteter Fassade daher. Aber hat man erst einmal die Sicherheitsschleuse passiert, dann gelangt man in einen der zwei Innenhöfe mit Brunnen, subtropisch anmutenden Bäumen und mit einer ungewöhnlichen Turmuhr mit 4 Zifferblättern. Großmeister Pinto de Fonseca hatte sie Mitte des 18. Jahrhunderts in Auftrag gegeben.
In the time span, the nights were in Malta, we are talking 1530.
Von 1530 bis 1798 herrschten die Malteserritter auf der Insel und in der Zeit gab es 28 Großmeister. Das war das höchste Amt, das man als Ordensritter bekleiden konnte. Und jeder neue Großmeister musste etwas stiften, das sie eine Gioia nannten. Viele der Großmeister gaben eine gewisse Summe, um die Befestigung rund um Valletta und auf der gesamten Insel zu verstärken. Andere wiederum, die aus europäischen Adelsfamilien stammten, stifteten ein besonderes Kunstwerk oder gaben den Auftrag dafür. Zum Beispiel für eine Skulptur, einen Gobelin oder auch eine Uhr. Heute danken wir den Ordensrittern, dass sie so viel Kunst nach Malta gebracht haben.
Zugänglich ist die Waffenkammer des Großmeisterpalastes. In Vitrinen in einem langgezogenen Saal sind zig Rüstungen und verschiedenste Waffen aus dem 16. bis 18. Jahrhundert zu sehen, die teilweise den Ordensrittern gehörten. Da gibt es Schwerter, Hellebarden und Schilde und natürlich die mal schlichten, mal ziemlich aufwendig dekorierten Rüstungen aus den europäischen Ländern, aus denen die Ordensritter stammten. Und es sind auch eine ganze Reihe osmanischer Waffen zu sehen, die nach den Kämpfen von 1565 in den Besitz des Ordens gelangten. Die große Belagerung, die mit einem Erfolg der Verteidiger endete, ist im ehemaligen Thronsaal in einem Gemäldezyklus dargestellt.
Und Süleyman came in May, thinking the right month.
Süleyman rückte mit seiner Flotte im Mai an. Er ging davon aus, die Insel innerhalb eines Monats noch vor dem heißen Sommer einnehmen zu können. Er irrte sich, denn er stieß auf viel Widerstand und die Kämpfe zogen sich bis in den Sommer hinein. Am 8. September, also am Geburtstag der Jungfrau Maria, da wurde die Flotte von Süleyman in die Flucht geschlagen, sagt man. Auch dank eines Ersatzheers, das aus Sizilien zur Unterstützung der Ritter gekommen war. Wenn du heutzutage am 8. September nach Malta kommst, dann ist hier Feiertag. Wir feiern dann nämlich die Festa Our Lady of Victory. Auf den Deckengemälden in diesem Saal ist das alles in kleinsten Details dargestellt. Man sieht die Halbinsel, auf der heute Valletta liegt, und den Grand Harbor. Und man sieht die osmanischen Truppen, die ihren Angriff starten. Dazwischen gibt es allegorische Darstellungen. Hier im Monat Juni geht es um den Glauben, der ihnen half, durchzuhalten und weiterkämpfen zu können. Cynthia lotst mich aus dem Palast, denn der wird in wenigen Minuten geschlossen. So geht es erst einmal auf die trublige Hauptstraße Vallettas, die Republic Street. Vorbei führt der Weg am Eingang zu Maltas bekanntester Kirche, der St. John's Co-Cathedral. Die Kathedrale ist wegen ihrer prächtigen Innenausstattung und einem der bekanntesten Gemälde von Caravaggio ein Must eines jeden Valletta-Besuchs. Mit oder ohne Audioguide entdeckt man die Highlights der Kathedrale und das Kunstwerk »Die Enthauptung Johannes des Täufers« in einem Nebengelass mit gedimmtem Licht. Ein beeindruckender Moment. Vor der Kirche Kontrastprogramm. Musik tönt aus Lautsprechern. Ein Kreuzfahrtschiff hat amerikanische Touristen ausgespuckt, die ihrem Guide und dem hochgehaltenen Wimpel hinterherlaufen. Erstaunlich ruhig ist es trotzdem in den Upper Baraka Gardens. Von der Parkanlage mit Brunnen und einem kleinen Café am höchsten Punkt der Stadtbefestigung hat man den vielleicht besten Blick auf den Grand Harbor und die sogenannten Three Cities, die drei ursprünglichen Stadtgründungen der Malteserritter.
So you understand why Malta has such a deep history?
Man versteht hier oben besser, weshalb sich in Malta Geschichte und Kultur so konzentrieren. Nicht, weil es hier besondere Rohstoffe gab, sondern wegen der Lage der Insel. 90 Kilometer nördlich liegt Sizilien und 290 Kilometer entfernt sind wir von Nordafrika. Malta lag daher immer an wichtigen Handelsrouten und bot vor allem sichere Häfen im Mittelmeer. Wenn wir über den Grand Harbor schauen, haben wir die Three Cities vor uns, die die Ordensritter gründeten, als sie 1530 nach Malta kamen. Dort drüben liegt das Fort St. Angelo, wo der Maler Caravaggio gefangen gehalten wurde und aus dem er schließlich fliehen konnte. Dahinter liegt Cospicua. Hier genau vor uns, das ist Vittoriosa, so benannt nach dem Sieg über die Osmanen. Und auf der rechten Seite, wo ein kleiner Wachturm zu sehen ist, das ist Senglea. Das sind unsere Three Cities.
Durch das Hafenbecken kreuzen kleine Water-Taxis. Sie verbinden ebenso wie der schnelle Fährkatamaran Valletta mit den Three Cities, wo es verglichen mit Maltas Hauptstadt deutlich ruhiger und ursprünglicher zugeht. Ebenso wie auf Gozo, Maltas kleiner Nachbarinsel. Dorthin nach Gozo geht es für mich einen Tag später. Im morgendlichen Berufsverkehr erreiche ich die Fähre von Chirkewa mit Ach und Krach. Dann aber ist Entspannung pur angesagt. Ich bin im Norden Gozos mit Wanderguide Stevie am Wirt Il Miela verabredet. Das ist ein durch Erosion, Wind und Wasser aus dem Küstengestein gewaschenes Felsentor. Stevie führt mich auf eine schmale Landzunge, von der wir direkt auf das beeindruckende Naturdenkmal blicken. Dessen berühmter Zwilling an der Westküste, bekannt aus der ersten Staffel von Game of Thrones, war 2017 während eines Sturms zusammengebrochen. Jetzt wird das Wirt Il Miela häufiger von Wanderern angesteuert, ein Weg führt zum Beispiel vom Dörfchen Garb hierher. Überhaupt sei Gozo ein Wanderparadies, gerade im Frühjahr, wenn es noch nicht so heiß ist, sagt Stevie, der regelmäßig mit Gruppen unterwegs ist.
And we're gonna go on a very nice easy walk on the north coast of Gozo.
Wir brechen gleich auf zu einer sehr schönen, leichten Wanderung an der Nordküste von Gozo. Es geht fast eben an der Küste entlang und wir werden immer wieder einen tollen Blick aufs Meer und die Klippen haben. Und was wir dabei sehen werden, sind die historischen Salinen, in denen die Menschen hier schon vor rund 2000 Jahren Salz gewonnen haben, vielleicht sogar schon davor. Die Salt Pans sind eins der Highlights auf Gozo und zeigen auch, welch lange Geschichte die Insel hat.
History here.
Ein sattdunkles Blau hat das Meer heute. Die Wellen klatschen gegen die Küste, Gischt spritzt empor. Nach dem Regen in der Nacht scheint die Vegetation hier besonders üppig. Tupfer in Gelb, Blau und Pink heben sich vom sattgrünen Teppich ab. Ein toller Kontrast zu den Felsen, die wiederum zwischen Ocker und Hellbraun changieren. Schaut man die zerklüftete Küste entlang, dann sind immer wieder kleine Fjorde und Höhlen auszumachen.
This is very, very typical of Gozo and some places in Malta.
Dieser Küstenabschnitt hier ist typisch für Gozo und auch für manche Gegenden auf Malta. Und dieses Zusammenspiel von Felsen, Meer und Vegetation hat auch viele Künstler angezogen, Dichter und Maler, vor allem aus England, zu dem wir ja eine ganze Weile gehörten. Ein Künstler, der häufig hierher kam, war Edward Lear. Er wurde in erster Linie für seine Nonsensreime und Limericks bekannt. Und er kam an diesen Teil der Küste zum Aquarellmalen.
Wenige Minuten später sind wir bei den ersten von insgesamt wohl hunderten Salt Pans angelangt. Kleine, teils natürliche oder künstlich angelegte Becken, in die früher Meereswasser geleitet wurde, das dann verdunstete.
This is the start of the salt pans.
Das hier ist quasi der Anfang der Salinen. Siehst du diesen Schacht, der hinunter bis zum Meer geht? Mit einfachen Pumpanlagen wurde das Meerwasser hinaufgeholt und von diesem Punkt aus fällt das Land über die nächsten 2 Kilometer ganz leicht ab. Das hier gesammelte Wasser konnte also durch Kanäle in die einzelnen Becken geleitet werden. Das Wasser konnte relativ schnell verdunsten und so wurde auf Gozo Salz gewonnen, lange bevor die Römer auf die Insel kamen. Zu Zeiten der Römer wurde dann Salz in solchen Mengen gewonnen, dass vieles in den Export ging. Schau mal, hier erstreckt sich ein ganzes Netzwerk aus diesen Salt Pans. Das sieht wirklich wunderschön aus.
Heute gäbe es nur noch 2 Familien, die Salz auf diese Weise gewinnen würden, sagt Stevie und deutet auf die unterschiedlich geformten Becken, die von oben wie ein vielzelliger Organismus wirken.
Das war unterwegs. Ich bin Tina Witte.
Morgen im RBB 24 Inforadio.
Ein Krieg, der nicht endet. Ein Aggressor, der nicht nachgibt. Und ein Partner, der plötzlich zögert. Während die Ukraine ums Überleben kämpft, sucht der bisherige Hauptverbündete USA die Nähe zu Moskau. Wird Kiew fallen gelassen? Oder gibt es noch Hoffnung auf einen gerechten Frieden? Fragen an Oleksiy Makeyev, den Botschafter der Ukraine in Deutschland. Morgen um 12.33 Uhr hier bei uns im RBB 24 Inforadio.
Matthai fragt. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek.
Das Wetter in Brandenburg und Berlin. 11 Grad in Berlin, 12 Grad meldet Cottbus, 10 Grad Frankfurt-Oder. Ist ganz schön trübe heute, aber es regnet nicht. Naja, vielleicht 1-2 Tröpfchen, aber nicht wirklich. Der Wind weht böig aus Nordwest und die Höchsttemperatur haben wir so gut wie erreicht. Morgen am Sonnabend zunächst stark bewölkt, dann sehr schön sonnig und bis 20 Grad. Am Sonntag sollen es sogar 24 Grad werden.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Hat Kerstin Reinsch für uns.
Vorsicht auf der B1, B5 Berlin-Küstring-Kiez in beiden Richtungen. Zwischen Hoppegarten, Müncheberg und Müncheberg-West liegt ein toter Fuchs auf der Fahrbahn. Auf der westlichen A10 staut es sich in beiden Richtungen vor der Baustelle in Höhe Leest. Jeweils 20 bis 30 Minuten müssen Sie zusätzlich einplanen. Auf der A15 Richtung Polen dauert es zwischen Cottbus-West und Rogosen etwa 20 Minuten länger. Vorsicht in Frankfurt oder auf der B87 und B112. Auf der Straße am Goldshorn gab es zwischen Robert-Havemann-Straße und am Hohenfeld einen Unfall.
Stadtverkehr Berlin. Geduld brauchen Sie unter anderem auf der B2 stadtauswärts vor Malchow, in Spandau am Juliusturm stadteinwärts, im Bereich Spandauer Damm, Sophie-Charlottenstraße und Fürstenbrunner Weg und dann noch in Marzahn auf der Landsberger Allee stadtauswärts.
Und jetzt wird es 16 Uhr. Einen schönen guten Tag.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Sabine Dahl. Um politisch motivierte Straftaten geht es jetzt. Das sind Angriffe auf Politiker oder politisch Andersdenkende. Da fallen sicherlich auch die Anschläge auf die Tesla-Fabrik in Brandenburg drunter. Hier sind nämlich die Zahlen aus Brandenburg. Kerstin Reinsch hat die Nachrichten.
In Brandenburg sind im vergangenen Jahr deutlich mehr politisch motivierte Straftaten registriert worden. Laut Innenministerium ist die Zahl um fast 70% gestiegen. Hanno Christ, RBB 24, Landespolitik.
6.813 Fälle von politisch motivierter Kriminalität zählt das Innenministerium für das vergangene Jahr. Die allermeisten davon, mehr als 3.600, mit rechtsextremem Hintergrund. Das ist im Vergleich zum Jahr 2023 fast eine Verdoppelung. Der überwiegende Anteil der Straftaten seien Propagandadelikte, wie das Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole, heißt es. Einen noch steileren Anstieg registriert die Polizei bei linksextremen Straftaten um 114% im Vergleich zu 2023. Hier allerdings auf weitaus niedrigerem Niveau. Das Ministerium spricht von einem Anstieg in allen Bereichen politisch motivierter Kriminalität. Rechtsextremismus aber bleibe das weitaus größte Problem.
Die Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg verzögern sich weiter. Laut Autobahn GmbH muss die Brücke nochmal abgestützt werden. Geplanter Beginn des Rückbaus ist nun heute Abend. Ursprünglich sollten die Arbeiten am Mittag beginnen. Wie RBB-Reporter berichten, stehen mehrere Bagger mit hydraulischen Greifern bereit. Sie sollen einzelne kleinere Betonteile herausnehmen. Geplant ist, in den kommenden Tagen und Nächten durchzuarbeiten. Wenn alles nach Plan läuft, dauern die Arbeiten bis zum 25. April. 3 Tage später sollen dann die S-Bahn-Züge der Ringbahn wieder durchfahren können. Der US-Sondergesandte für Russland, Witkow, ist in St. Petersburg gelandet. Dort will er sich mit dem russischen Präsidenten Putin treffen. Für das Studio Moskau Jürgen Buch.
Kreml-Sprecher Peskow hat mitgeteilt, dass Putin und Witkow über die Ukraine sprechen wollen. Die Zusammenkunft der beiden werde heute so lange dauern wie nötig, so Peskow. Es handle sich um einen Meinungsaustausch und die Fortsetzung der diplomatischen Arbeit zwischen den USA und Russland. Witkow war zuletzt immer wieder dadurch aufgefallen, dass er Falschaussagen der russischen Führung hinsichtlich der Ukraine öffentlich wiederholt hat. So hat er unter anderem behauptet, in den russisch besetzten ukrainischen Gebieten hätten Referenden stattgefunden, bei denen die Menschen sich dort für Russland ausgesprochen hätten. Dass es sich um völkerrechtswidrige Inszenierungen handelte, hat er nicht gesagt.
Die EU-Finanzminister stimmen sich in Warschau dazu ab, wie die Mitgliedstaaten